Ich möchte mit euch ein Kapitel im Alten Testament anschauen, ein Schlüsselkapitel, kann man sagen, im Propheten Jesaja. Und schlag gerne mit mir auf, Jesaja Kapitel 6. Das ist gar nicht so lang, 13 Verse, wir lesen das ganze Kapitel. Jesaja Kapitel 6. Da spricht der Prophet. Und aufschlägt, mitliest. Das ist ein Moment. Jesaja 6, 1 bis 13. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm. Und er rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, mit einer glühenden Kohle, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt werde. Und ich hörte die Stimme des Herrn, und er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Und er sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volk. Höret und verstehet's nicht, sehet und merket's nicht. Verstockt das Herz dieses Volks und lass ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihren Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Ich aber sprach: Herr, wie lange? Er sprach: Bis die Städte wüst werden, ohne Einwohner, und die Häuser ohne Menschen und das Feld ganz wüst daliegt. Denn der Herr wird die Menschen weit weg tun, sodass das Land sehr verlassen sein wird. Auch wenn nur der 10. Teil darin bleibt, so wird es abermals verheert werden. Doch wie bei einer Eiche und Linde, von denen beim Fällen noch ein Stumpf bleibt, ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein. Amen. Jesaja erlebt es, und ich glaube, wir können es erleben: Der Heilige ruft dich. Der Heilige ruft dich. Jesaja ist einer der ganz großen Propheten, eine einmalige Figur, auch in gewisser Hinsicht eine einmalige Erfahrung. Und doch glaube ich, dass er uns hier vorangeht und dass wir in seiner Spur auch gehen können. Dass wir einiges darüber erfahren können, wie das ist, wenn Gott Menschen ruft, bis heute. Und ja, wie das ist, wenn Menschen Gott dienen, wenn sie anfangen, ja, für ihn da zu sein, dann geht es los mit einer Begegnung. Und dann gibt es eine Reinigung. Und daraus folgt dann eine Berufung. Also eine Begegnung, eine Reinigung, eine Berufung. Es geht ganz nüchtern los mit einer Datumsanzeige. im Jahr, als der König Usia starb, wahrscheinlich so 737 vor Christus. Müsst ihr euch nicht merken, aber es ist nicht einfach in einem Land vor unserer Zeit, wie das in der Bibel immer wieder ist. Es passiert in Zeit und Raum, zu einem konkreten Datum, an einem konkreten Ort. Offensichtlich ist Jesaja im Tempel, in der Anbetung vor Gott. Und er sagt, ich sah den Herrn sitzen auf seinem hohen und erhabenen Thron. Und nochmal, ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Das ist absolut außergewöhnlich. Als Mose sich das mal wünscht, sagt, ich möchte gern deine Herrlichkeit sehen, dann sagt Gott zu ihm, niemand kann mich sehen. Als Gott herabfährt auf den Berg Sinai, um seinem Volk die Tafeln des Gesetzes zu geben, da heißt es, niemand darf sich nahen. Nur der Mose, der war besonders vorbereitet, sonst soll noch nicht mal ein Tier diesen Berg anrühren, auf dem Gott ist. Also geschweige denn ihn sehen, aber auch nur in die Nähe kommen. Und wir spüren etwas von der Heiligkeit Gottes, dass du nicht einfach so mit ihm im gleichen Raum sein kannst. Wenn du in irgendein virologisches oder Nukleallabor reinspazierst, ungeschützt. Das passt nicht zusammen. Also außergewöhnlich, er sieht den Herrn sitzen auf seinem Thron. Und das ist eine ganz faszinierende Szene hier. Er ist offensichtlich im Tempel und irgendwie weitet sich vor seinen Augen dann der Tempel zu einem himmlischen Thronsaal. Ja, plötzlich ist da nicht nur der Brandopferaltar und was immer Einrichtungsgegenstände sind im Tempel, sondern plötzlich weitet sich der Raum. So wenn du so träumst und du bist in einem Zimmer und das Zimmer ist ganz klein und dann drehst du dich um und plötzlich stehst du in einer riesigen Halle oder auf einer Wiese oder auf einem Berg oder so. Das ist wie so eine Traumvision, aber er erfährt es als absolut real. Er sieht Gott sitzen auf seinem Thron, also eine Himmelsszene. Und dann heißt es, der Saum seines Mantels füllt den Tempel aus. Es gibt immer wieder diese Idee, wo wohnt denn Gott? Und wir bauen ihm ein Haus, da hat er es schön. Und Gott macht es immer wieder deutlich. Er hat das ja sogar mit dem Tempel so angeordnet, dass der gebaut werden soll, als ein Ort, wo er den Menschen begegnen will, sozusagen ja, wie eine Schnittstelle, wie ein Portal oder so, aber nicht als der Ort, wo Gott reinpasst. Der Saum füllt den Tempel schon aus. Und wenn das hier vielleicht ein himmlischer Tempel ist, in den Jesaja schon versetzt ist, selbst der ist zu klein, der kann Gott niemals fassen. Gott ist so groß, er ist so majestätisch. Und doch schafft er hier diese Begegnung. Was passiert da um Gott rum, ist ewiger Lobpreis. Heilig, heilig. Ich habe eben ein bisschen leise gesprochen, extra. Eigentlich heißt es dann, die Schwelle des Tempels bebt vor dieser Stimme. Ich habe immer irgendwie das Bild gehabt von zwei Seraphim, steht da aber gar nicht, sondern eine Schar von Seraphim. Das Seraph heißt feurig, brennend. Das gleiche Wort oder ein ähnliches Wort wird verwendet, wenn von den feurigen Schlangen die Rede ist. Also es sind keine Schlangen, die hier um Gottes Thron sind, aber offensichtlich feurige Engel mit 6 Flügeln, die den ganzen Tag und die ganze Ewigkeit lang Gott preisen für seine Herrlichkeit. Also ihr müsst das nicht so vorstellen, dass die so einen Choral halt absingen und immer wieder noch eine Runde, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth und so, ne? Und irgendwann nudeln die das so durch. Hier hat jemand mal so beschrieben, dass sie praktisch die ganze Zeit staunen über diesen Gott. Guck mal, heilig ist er. Oh, hast du das gesehen? Heilig ist er. Ich habe noch wieder was Neues entdeckt. Heilig ist er. Weil du kannst dich nie satt sehen an diesem Gott. Du wirst nie an den Punkt kommen, auch wenn du in der Ewigkeit vor ihm stehst, wo du sagst, oh, jetzt habe ich alles gesehen. Gott zeigt mir aber was Neues. Das weiß ich doch schon alles. So, manchmal kennst du das vielleicht, wenn du so ein bisschen müde Bibel liest oder Predigten hörst, also denkst du, ja, weiß ich doch schon. Ah ja, habe ich letzte Woche eine Predigt über Jesaja 6 gehört, die war aber besser im Internet oder so. Dass wir dann so denken, ne, wir haben schon alles gehört. Also fängt ja mit Psalm 23 an, ist doch alter Schinken. Wenn wir Gott sehen, also Predigten können langweilig sein, selbstverständlich, aber wenn wir Gott sehen, wenn wir ihm begegnen, wird das nie langweilig. Weil er ewig ist und weil du immer noch mehr zum Staunen findest, weil du immer noch mehr zum Anbeten findest. Wenn es heißt, dass wir in alle Ewigkeit ihn anbeten werden, dann ist ja nicht, weil er so ein schwaches Ego hat, dass er das dauernd braucht. Und du denkst, dann muss ich dir das jetzt nochmal sagen, wie toll du bist, damit du es endlich selber glaubst oder so. Ja? Es gibt ja so Leute, ne? Vielleicht bist du es manchmal. Bitte sag mir mal, dass das jetzt gut war, was ich gemacht habe. Nee, Gott braucht es nicht. Aber was willst du denn sonst über ihn sagen? Er ist wunderbar, er ist unfassbar groß. Er ist unfassbar schön. Er ist unfassbar herrlich. Und ich sage dreimal unfassbar, weil mir jetzt schon die Worte fehlen. Deshalb ist es so wunderbar, wenn Gott uns neue Sprachen schenkt. Da haben wir ein paar mehr Worte, um ihn anzubeten. Wir werden niemals genug ihn preisen. Und es wird uns auch niemals langweilig. So, ich bin immer noch nicht fertig. Nein, du entdeckst immer noch was Neues. Weil er so heilig ist, weil er so schön ist, weil er so gut ist. Und ja, gut, was ist das für ein Wort, um diesen Gott zu beschreiben? Es ist immer wieder ein neues Lob für ihn in der Offenbarung. Ja, Johannes schreibt das 800 Jahre später, aber er hat einen Blick weit, ja, in die Ewigkeit hinein. Kapitel 4, danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel. Wieder so ein Blick durch den Vorhang. Und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören, wie eine Posaune, auch wieder nicht so leise, die sprach, steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und Sarda, und ein Regenbogen war um den Thron anzusehen wie ein Smaragd. Und um den Thron waren 24 Throne und auf den Thronen saßen 24 Älteste mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen, Donner, und 7 Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron. Das sind die 7 Geister Gottes. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall. Und in der Mitte am Thron und um den Thron 4 himmlische Gestalten, voller Augen vorn und hinten. Und die erste Gestalt war gleich einem Löwen, und die zweite Gestalt war gleich einem Stier, und die dritte Gestalt hatte ein Antlitz wie ein Mensch, und die vierte Gestalt war gleich einem fliegenden Adler. Und eine jede der 4 Gestalten hatte 6 Flügel. Und sie waren außen und innen voller Augen, und sie hatten keine Ruhe, Tag und Nacht, und sprachen, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank geben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß, und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen, Herr unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Ein ewiger Lobpreis. Also 800 Jahre später schaut Johannes wieder rein und es geht immer noch weiter. Und das, wenn du dazukommst in der Herrlichkeit, dann wird das weitergehen. Und es wird nicht alt sein. Es wird nicht öde sein. Weil es dieser wunderbare, herrliche, dreimal heilige Gott ist. Heilig, heilig, heilig. Mit diesem dreifachen Heilig haben Christen schon sehr früh auch verbunden, dass das der ist, der drei Personen ist in einer Gottheit. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das ist jetzt hier kein biblischer Beleg natürlich, weil die dreimal heilig sagen, aber das ist eine Ein alter Hinweis, und Johannes greift es auf in seinem Evangelium. In Johannes 12, ab Vers 37 geht es darum, dass die Menschen nicht an Jesus glauben. Und dann zitiert Johannes Jesaja Kapitel 6, diese etwas verstörende Berufung, ja, sie sollen es hören und doch nicht glauben. Und dann Vers 41 heißt es, das hat Jesaja gesagt, und es geht hier um Jesus die ganze Zeit, dass sie ihm nicht glauben, ne? Das hat Jesaja gesagt, weil er seine Herrlichkeit sah und redete von ihm. Doch auch von den Oberen glaubten viele an ihn. Wer ist er? Jesus. Das heißt, Johannes sagt, Jesaja hat Jesus gesehen. Er hat den Vater gesehen, er hat den Sohn gesehen, der vor aller Zeit immer an der Seite des Vaters war. Er hat den Geist gesehen. Und das ist ein Geheimnis, es wird hier nicht ausführlich erklärt. Auch bei Johannes in der Offenbarung sehen wir ja, wie er eigentlich um Worte ringt, um das, er bringt das Herrlichste bei, irgendwelche Edelsteine, die herrlichsten Dinge, die ihm einfallen, um das zu beschreiben, was er da sieht. Was für ein herrlicher Gott. Und der Dienst von Jesaja für diesen Gott. Und ich glaube, unser Dienst für diesen Gott beginnt mit einer Begegnung mit diesem Gott. Die muss nicht so sensationell sein wie hier, dass du den Thron Gottes siehst und alles. Aber dass du merkst, dieser Gott ist da. Der sieht mich. Der meint mich. Der ist nicht irgendeine religiöse Geschichte, die mir meine Eltern erzählt haben oder irgendwer anders. Das ist nicht die Idee, ja, es ist gut, wenn es Kirchen gibt für einen sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft oder irgendwas. Oder dass du denkst, man müsste doch mal was tun, dann tue ich halt mal was. Sondern das, was dich trägt, ist, da ist dieser Gott und er lebt. Und das ist der dich ruft. Und bevor er dich ruft, gibt es aber etwas anderes. Und das ist etwas, was offensichtlich jede Begegnung mit diesem Gott kennzeichnet. Ich habe es eben schon mal angesprochen, dass du merkst, der ist so heilig. Er ist so rein. Er ist wie ein helles Licht. Und in diesem hellen Licht sehe ich, dass ich gar nicht so hell bin. Dass ich gar nicht so strahle. So wenn im Frühling dann die Sonne durch die Fenster scheint und du merkst, ups, da wäre mal was fällig. Immer wieder, wenn Menschen diesem Gott begegnen, dann ist die erste Reaktion nicht, oh, ist ja interessant, darf ich mal genauer gucken, ist das jetzt Jaspis oder Sardar oder beides, sondern dann ist das diese Erfahrung, Herr, wehe mir, ich vergehe. Ich habe das eben schon beschrieben, als Gott auf den Sinai kommt. Eigentlich war der Plan, dass er nicht nur zu Mose spricht, sondern dass er dem ganzen Volk sich offenbart. Und dann heißt es, 2. Mose 19, als sie das Donnern hören, das ist die Stimme Gottes, als sie das Feuer und den Rauch sehen, sagen sie, Mose, geh du mal. Wir haben Angst. Wir wissen nicht genau, was mit uns passiert, wenn wir in die Nähe dieses Gottes kommen. Geh du mal vor und wenn du dann wiederkommst, dann kannst du uns erzählen, was er gesagt hat. Dann wollen wir das tun. Und da ist eine Tragik in dieser Geschichte. Gott sagt ihr, ja, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein, die vor mir stehen. Das ist die Berufung, erneuert er dann im Neuen Bund. 1. Petrus 2, kannst du das nachlesen. Aber Gott sagt auch, ja, sie haben richtig geredet. Denn das passt wirklich nicht. Und Mose selbst erfährt das, habe ich schon gesagt. Ne? Als er Gott sehen will, sagt er, du kannst mein Angesicht nicht sehen und leben. Aber du darfst hinter mir Herr sehen, wie immer man sich das vorstellen muss, dass Gott vorbeizieht und er dann von hinten guckt aus dieser Felsspalte. Kennt ihr diese Situation? Und auch als Gott Mensch wird in Christus, ist das die Erfahrung. Einige erinnern sich an die Geschichte, als Petrus den Fischfang seines Lebens macht. Als dieser Wanderprediger bei ihm ins Boot gestiegen ist, um eine schwimmende Kanzel zu haben. Jetzt habe ich irgendwo gehört, dass es da so eine Bucht gibt, die ist inzwischen verlandet am See Genezareth, wo wirklich die Akustik so ist, wenn du da ein bisschen vom Ufer weg bist, so wie es damals war, dann hast du da eine Wahnsinnsreichweite. Vielleicht war das der Platz. Und dann anschließend sagt Jesus, jetzt fahr noch mal raus, jetzt kannst du Fische fangen, nachdem er die ganze Nacht nichts gefangen hatte. Und das Schiff sinkt fast vor der Last der Fische, die Petrus rauszieht. Und seine Reaktion ist bekanntermaßen nicht, oh, das ist super, morgen machen wir das wieder. Du wirst mein Kompagnon. Sondern er fällt in diesem Boot voller zappelnder Fische, man muss sich das ein bisschen vorstellen, vor Jesus auf die Knie und sagt, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Und Jesus sagt nicht, also schlecht bist du doch gar nicht. Komm her, da daneben hier dein Bruder Andreas, der ist noch ganz anderes Kaliber oder so. Nein, er sagt einfach, fürchte dich nicht und folge mir nach. Aber diese Selbsterkenntnis ist total richtig. Und wir sehen es bei Johannes in der Offenbarung, da wo er Gott begegnet, immer wieder, dass er zu Boden fällt wie tot und dann der Engel ihn anrührt und sagt, steh auf, fürchte dich nicht. Aber am Anfang ist immer wieder dieses Weh mir. Ich merke, ich kann vor dir, Gott, nicht bestehen. Das ist nicht ein Ausdruck von irgendeinem Schuldkomplex oder irgendeiner religiösen Neurose oder irgendeinem schlechten Selbstwertgefühl. Sondern das ist die Wahrheit. So wie wir sind, können wir eigentlich nicht kommen. Weil Gott absolut heilig ist, ein verzehrendes Feuer. Und wir sind voller Unreinheit. Und es funktioniert sozusagen erst in dem Moment, wo Gott aktiv wird. Hier, das ist eine symbolische Handlung, kommt der Engel mit der glühenden Kohle vom Altar und rührt die Lippen an von Jesaja. Schmerzhafte Erfahrung, aber Gott ist der, der dich reinigt. Heute wissen wir, ja, also im Alten Bund gab es dann die Opfer und so weiter, die gezeigt haben, ne, das ist nötig, damit du vor mir bestehen kannst. Da muss das Passahlamm geschlachtet werden, das Blut muss an die Türen gestrichen werden und so weiter. Immer wieder solche Verrichtungen, um zu signalisieren, wir können nicht einfach so kommen. Und dann kommt Gott selbst und dann kommt Jesus. Und er wird das Opferlamm. Und er vergießt sein Blut. Und in ihm können wir rein sein. Und wenn er dich ruft und wenn er dich anrührt, dann bist du rein vor ihm. Dann bist du willkommen in seiner Gegenwart. Und dann musst du jetzt nicht mehr sagen, ich vergehe hier. Sondern dann kannst du staunen darüber, dass du in seiner Gegenwart da sein darfst. Und dass du nicht nur so gerade geduldet bist, sondern nachdem du jetzt bloß nicht unangenehm auffallen, sonst fliege ich doch noch raus. Sondern dass du absolut willkommen bist. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen, sagt der gute Hirte. Oder nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Du bist angenommen als Kind, wenn du zu Jesus gekommen bist. Diese Einladung ist für jeden Menschen bereit. Dann spricht er dich gerecht, dann macht er dich rein. Dann bist du willkommen in seiner Gegenwart. Aber bitte gewöhn dich nicht dran, in dem Sinne, dass du nicht mehr staunst. Also gewöhn dich dran, in dem Sinne, dass du jederzeit kommen kannst. Dass du nicht wieder dann voller Zweifel bist, ob er dich heute wieder annimmt. So darfst du dich dran gewöhnen. Aber hör nie auf, darüber zu staunen, dass du willkommen bist. Dass er, der Reine, der Heilige, sein Blut gegeben hat, damit du leben kannst. Deshalb ist es gut, dass wir solche Begegnungen lesen wie die von Jesaja, wie die von Petrus im Boot. Wir merken, was für ein Wunder. Was für ein Wunder, dass ich zu Gott kommen darf. Ja. Ich stehe nicht vor Gott hier in dieser Szene von Jesaja und sage, ach prima, dass wir uns mal treffen. Ich hatte noch ein paar Fragen an dich und außerdem will ich ein bisschen was in der Welt machen für dich. Du kannst mich doch bestimmt gut gebrauchen. Die natürliche Reaktion ist, das dass ich zu einem Häufchen Asche zerfalle. Und das Wunder ist, dass er mich anrührt, dass ich bei der Berührung mit der Kohle nicht verbrenne und dass er mich dann gebrauchen will. Wie unfassbar ist das denn? Der heilige Gott, dessen Ehre, alle Lande sind voll von seiner Ehre, heißt es hier. Und dann schickt er mich oder dich. Das ist nicht so richtig logisch für mich. Aber es ist ein Wunder seiner Größe, seiner Gnade. Es ist, ein Theologe hat geschrieben, es ist die rätselhafte Herablassung des Herrn, dessen Herrlichkeit die Welt erfüllt, dass er nach einem Boten fragt, der ihm zu dienen willig ist. Merkst du, wie erstaunlich das ist? Da ist dieser gewaltige Gott. Erstens braucht er eigentlich gar keinen Boten. Wenn alle Lande seiner Ehre voll sind, dann kann der jederzeit machen, dass irgendwo in Mekka sich Menschen bekehren. Da muss er nicht irgendwen hinschicken. Er ist ja schon da. Und dann muss er erst recht mich nicht fragen, ob ich denn bereit wäre, mal zu gehen. Wenn er mich nehmen will, dann nimmt er mich. Er ist der Herr. Und ich wäre eigentlich ein Häufchen Asche vor ihm. Ja? Und doch, er ruft, er fragt, er wirbt, er sendet. Nicht Ausdruck seiner Schwachheit. Nach dem Motto, wer möchte dem armen alten Gott mal Gesellschaft leisten? Sondern Ausdruck seiner Liebe. Ausdruck seines Erbarmens. Ausdruck der Würde, die er dir auch gibt als seinem Geschöpf, als seinem Ebenbild. Das heißt, ich frage dich, ob du mir dienen willst. So wie Jesus vor den Blinden steht, die ihm hinterherrufen, erbarme dich unser. Und er fragt ja, was möchtet ihr? Jesus ist doch irgendwie ein bisschen offensichtlich oder so. Nein, sag es mir doch. Sag mir, was du auf dem Herzen hast, sagt Gott. Ich will das wissen. Du bist mir wichtig. Was für ein Wunder ist diese Berufung. Und gleichzeitig wird da deutlich, hier, es geht weiter. Ne? Wenn Gott uns begegnet, wenn Gott uns reinigt, dann ist das nicht einfach, damit wir es dann schön haben, sondern er will tatsächlich was mit uns anfangen in dieser Welt. Er will, und nicht nur mit denen, die dann großer Prophet werden, wie Jesaja, sondern er will was mit dir anfangen in dieser Welt. Er will dich senden. Und er, wie geht das mit der Berufung? Es ist ein bisschen Mysterien umrankt für manche und sie warten dann jahrelang darauf, dass endlich irgendeine Berufung passiert. Hier ist ein Auftrag. Gott braucht jemanden, er will jemanden gebrauchen, besser gesagt. Wer will mein Bote sein? Und Jesaja tut zwei Dinge. Gott hat gar nicht gesagt, Jesaja, übrigens, du musst jetzt mal losgehen, sondern er fragt, wer will mein Bote sein? Jesaja nimmt wahr, hier werde ich gebraucht, hier wird jemand gebraucht. Gott hat ihn berührt. Und jetzt sagt er, ich bin bereit. Ich stelle mich zur Verfügung. Ich weiß noch nicht, wie das geht. Der richtige Auftrag kommt ja erst hinterher. Also Gott sagt erst, ich brauche einen Freiwilligen. Und nachdem Jesaja gesagt hat, ich sende mich, kommen dann die Details, die gar nicht so schön sind. Aber da ist eine Wahrnehmung. Es geht los damit, dass du was siehst. Und vielleicht siehst du Dinge, wo ein Eingreifen Gottes nötig ist, wo ein Eingreifen von barmherzigen Menschen, die von Gott geleitet sind, nötig ist. Und du wunderst dich, dass da keiner was macht. Aber Gott ist gerade dabei, dir das aufs Herz zu legen. Ich denke daran, wie ihr die Gisselberger Straße stadteinwärts gefahren seid. Immer wieder die Menschen dort vor der Tagesaufenthaltsstätte gesehen habt, die Obdachlosen, die an denen man normalerweise, wo man nochmal Gas gibt und schnell vorbeifährt. Oder vorbeigeht, wenn man auf dem Fußweg ist. Wo die meisten nichts zu tun haben wollen. Und du hast gemerkt, da ist ein Auftrag. Gott fragt, wen kann ich senden? Und du hast gesagt, hier bin ich. Und einige andere haben gesagt, hier sind wir. Und Gott hat Großes getan. Du siehst etwas. Es ist wichtig, dass wir auch offene Augen haben. Da ist eine Not, da sind Menschen ohne Jesus, da sind Menschen ohne Hoffnung. Da sind Menschen, die einfach ganz praktische Hilfe brauchen. Und wenn du das siehst, kannst du schon ziemlich sicher sein, dass da die Frage dahinter steckt. Darf ich dich gebrauchen? Und Gott sucht nach Menschen, die sagen, hier bin ich. Wie gesagt, er könnte uns zwingen, er könnte uns da einfach reinschieben. Manchmal landen wir auch plumps in so einer Situation. Oh, jetzt bin ich direkt schon vor diesen Menschen und jetzt muss ich irgendwie reagieren. Gibt's auch. Aber immer wieder, er fragt dich. Du kannst auch weggehen, du kannst auch sagen nein. Aber es ist eine Tragik da drin, wenn du nein sagst. Und dann merkst du erst recht, wenn du dich rufen lässt, wie sehr du ihn brauchst, wie sehr du die Begegnung mit ihm brauchst, wie sehr du seine Zubereitung brauchst. Als ich Jesus angefangen habe nachzufolgen mit 16, war, so habe ich versucht im Rückblick zu rekonstruieren, was mich am meisten gezogen hat, war nicht so sehr die Schuldsache oder andere Fragen, sondern der hat einen Weg für mich, der hat einen Sinn für mein Leben, der hat ein Ziel für mich. Ich kann dem dienen, der will mich gebrauchen. Und das mit der Schuld habe ich gehört, habe ich angenommen, aber mehr so, ja, gehört auch dazu. Und erst später habe ich in der Tiefe verstanden, wie unannehmbar ich eigentlich für Gott war. Und wie groß seine Gnade war, dass er mich angenommen hat. Aber das kommt dann, wenn du mit ihm auf dem Weg bist. Manchmal steht es ganz am Anfang. Manchmal zeigt er es dir auf dem Weg und dann immer wieder. Und dann denkst du, jetzt habe ich es aber gelernt. Und dann merkst du, huch, das geht noch eine Etage tiefer. Da sind noch neue Erfahrungen mit ihm. Das hört nie auf. Das wird nie langweilig. Ich will nur kurz was hier sagen zu der Berufung von Jesaja. Das ist ja, ich habe schon gesagt, nicht so erfreulich, weil Gott ihm sagt, die werden nicht auf dich hören. Das ist vielleicht die Lektion zunächst mal, das Entscheidende ist, wenn du Gott dienst, wenn du ihm folgst, wenn du das tust, was er dir aufträgt, ist nicht, ob du Erfolg hast nach menschlichen Maßstäben. Also man kann schon mal gucken, ne? Ich will Seelsorge machen, hinterher geht es dann immer schlechter als vorher. Okay, muss vielleicht nochmal gucken, was ich da mache. Aber entscheidend ist erstmal, dass du treu bist. Dass du dem folgst, was er dir gegeben hat. Und hier hat Jesaja den Auftrag zu verkündigen, am Vorabend sozusagen des babylonischen Exils. Gott hat schon entschieden, dass er sein Volk richten wird, dass er sie in die Gefangenschaft führen wird. Und Jesaja ist derjenige, der Gottes Wahrheit ihnen gegenüberstellt. Und es ist eigentlich schon klar, nicht weil Gott sie nicht mehr haben will, sondern weil ihr Herz sich schon so verhärtet hat, dass sie es nicht annehmen werden. Und darin liegt auch ein Gericht Gottes. Das ist jetzt hier die spezifische heilsgeschichtliche Situation bei Jesaja. Aber selbst da ist ja eine Hoffnungsperspektive. Ja? Es wird sozusagen, der Baum wird umgehauen, aber noch in dem Stumpf wird ein heiliger Same sein. Und später heißt es dann bei Jesaja, ein Reis wird hervorgehen aus dem Stamm Isais. Und da wird etwas Neues wachsen. Und Gott tut etwas Neues. Gott, der Heilige, will dir begegnen. Und er will dich reinigen. Er hat dich gereinigt, wenn du zu Christus gehörst. Und er ruft dich, fragt, wer will mein Bote sein. Vielleicht fragst du, naja, aber das ist Jesaja. Einer von den ganz Großen. Kann ich mich mit dem denn vergleichen? So als Feldwald- und Wiesenchrist. Und dann möchte ich mit dir zum Schluss in den 1. Petrusbrief gehen nochmal. 1. Petrus 1. Heißt es, Vers 8 über Christus, ihn habt ihr nicht gesehen. Er spricht hier zu Gläubigen, die Jesus nicht mehr leiblich begegnet sind. Ihr habt ihn nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist, und haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen, in den Propheten war und zuvor bezeugt hatte, die Leiden, die über Christus kommen sollten und die Herrlichkeit danach. Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht selbst, sondern euch dienen sollten mit dem, was euch nun verkündigt ist, durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, was auch die Engel begehren zu schauen. Also das ist eine Predigt für sich, aber ich will nur zeigen, das, was wir heute haben, ist die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Nicht bei einer einmaligen Theophanie am Anfang unseres Weges, da hatte ich eine Vision vom Tempel, sondern Christus lebt in dir. Seine Vergebung ist dir gewiss, sie ist dir zugesprochen. Nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. Die Kraft des Heiligen Geistes ist ausgegossen auf dich. Das ist das, was die Propheten angekündigt haben, und sie haben es aber selber noch nicht in der Fülle erlebt. Die Engel waren die ganze Zeit gespannt, wann es endlich soweit ist. Und Petrus sagt, die waren scharf drauf, das zu sehen, was jetzt in der Gemeinde Jesu passiert. Also verstehst du, das, was wir empfangen haben als Gläubige im neuen Bund, das war für Jesaja unerreichbar. Vielleicht hast du nicht so eine tolle Vision, vielleicht doch. Das ist eigentlich zweitrangig. Erstrangig ist dieser Gott, der dir begegnet. Und er sagt, ich komme in dir wohnen. Ich gebe dir mein Wort, ich gebe dir meine Gnade, ich gebe dir meinen Geist. Und mit dieser Nähe Gottes in deinem Leben, mit dieser Gerechtmachung und Heiligung, die er dir schenkt aus reiner Gnade, mit dieser Kraft, die er immer wieder neu ausgießt auf dich, darfst du vorangehen, darfst du ihm dienen in dieser Welt. Da, wo er dir etwas zeigt, da, wo er dich fragt, darf ich dich senden? Und Herr, wir beten dich an, weil du der Heilige, Heilige, Heilige bist, der da war, der da ist, der da kommt. Und du bist der, der uns entgegentritt in Christus, der in uns Wohnung nimmt im Heiligen Geist, der uns erwählt hat, der uns geheiligt hat, der uns berufen hat, seine Dienerinnen und Diener zu sein. Danke, Herr. Danke für diese Gnade. Danke für dieses Leben. Danke für diese Kraft, die du gibst. Und du suchst Menschen, die du senden kannst, weil du aus lauter Gnade, aus lauter Liebe uns einbauen willst in deinen wunderbaren Plan. Ich danke dir für diese Ehre, für diese Würde, die du uns gibst, deine Mitarbeiter zu sein. Dir sei alle Ehre. Halleluja. Amen.